wenn ich mitten in einem Hang drin bin und vielleicht jetzt nicht gerade sehe, wo der Weg geht, dann muss ich halt mal schnell in mich kehren. Ich habe aber die felsenfest und tief Überzeugung, ich werde einen Gipfel schaffen. Wenn ich diese felsenfeste Überzeugung habe, dann wäre ich es auch schaffen, oder? Dann wäre ich auch jedes Hindernis können hinter mir lassen.
Herzlich willkommen zu Changemaker, der Podcast mit neuen Perspektiven für Führungskräfte und für alle, die etwas bewegen wollen. Mein Name ist Martin Oswald und mir gegenüber sitzt der Claude Rieser, CEO von der Firma Step Zero. Das Unternehmen will Schuhe oder die Schuhindustrie revolutionieren, indem er auf Mikroplastik verzichtet. Mit ihm rede ich heute über Innovation, zirkuläre Wirtschaft und was das für die Führungsarbeit bedeutet. Ja, Claude, herzlich willkommen, guten Morgen.
Danke vielmals.
Was hast du als Kind wollen werden?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat recht oft gewechselt, aber so der Klassiker ist mal gewesen, Jockey-Fabrikant. Das ist, aber ich glaube, das ist mehr, weil ich einfach gerne Süßigkeit habe.
Dass du dereinst nachhaltige Schuhsohlen wirst entwickeln, hättest du wahrscheinlich damals nicht gedacht.
Nein, das war definitiv nicht auf dem Plan gewesen.
Erzähl mal, wie ist es zu dem Projekt mit dem Namen Step Zero gekommen?
Ja, also es hat so ein bisschen einen Schlüsselmoment gegeben. Wir haben innerhalb von der Geschäftsleitung irgendwann mal gesehen, okay, in den Geschäftsfeldern, wo wir unterwegs sind, sieht es nicht so gut aus. Also da hat es einen extrem hohen Konkurrenzdruck, da läuft eigentlich ziemlich alles über den Preis und wir mussten uns die Frage stellen, was machen wir langfristig mit dem Unternehmen?
Da musst du noch kurz ein bisschen einhaken, welches Unternehmen, da reden wir von Flava?
Das ist Flava Consumer GmbH, wo wir Wattenprodukte hergestellt haben und auch frische Sohlen. Und da sind wir sehr stark im Retail unterwegs und da ist halt der Preis eine ganz relevante Größe. Und der internationale Konkurrenzdruck sehr hoch. Und wir haben dann eigentlich gesagt, okay, in welche Richtung wollen wir gehen? Und haben dann eine klare Entscheidung gefasst und gesagt, wir wollen uns in Richtung Kreislaufwirtschaft entwickeln. Da hat ein bisschen damit zusammengehangen, dass wir jetzt gerade im Sohlenbereich einmal gesehen haben, durch Substanzen haben wir einen relativ hohen Anteil an Verbrennungsabfall. Mhm. Und das hat uns immer gestört. Und wir haben gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn man das Material wieder könnte verwenden oder halt biologisch abbauen. Und dann haben wir mal ein Projekt gestartet und gesagt, wie könnte man biologisch abbaubare frische Sohlen machen. Und so ist das eigentlich so ein bisschen entstanden und so ein bisschen gewachsen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir als Geschäftsleitung eigentlich richtig entschieden haben, ist das Projekt schon reif gewesen, beziehungsweise wir haben da schon ein Produkt entwickelt. Und da haben wir auch ein bisschen gewusst, in die Richtung kann man gehen.
Und wenn du sagst, es ist wie ein Moment gewesen, wo man der Geschäftsleitung überlegt hat, in welche Richtung man sich entwickelt, ist da der Treiber vor allem gewesen, eine grüne Philosophie, etwas Nachhaltiges zu machen, oder ist es auch um Geld verdienen gegangen und man hat gesagt, hey, das ist ein Bereich, wo man wachsen
kann? Also in erster Linie ist es schon in die Richtung gegangen, hey, welchen grossen Impact können wir auch haben. Aber als Unternehmen ist es auch zwingend, dass ich, wenn ich die Richtung wähle, natürlich auch Geld verdiene, weil es gibt es mir einfach nicht mehr, nach kurzer Zeit. Also es ist immer so ein Zusammenspiel von diesen zwei Sachen und das ist auch etwas, was uns permanent begleitet. Also auf der einen Seite den Blick haben für die Vision, wir wollen einen Impact haben, wir wollen etwas haben, wo halt nachhaltig ist, aber auf der anderen Seite müssen wir auch immer wieder schauen, ist es in dem Sinn marktfähig? Können wir es schon jetzt auf den Markt bringen? Können wir jetzt auch mit dem Geld verdienen?
Du hast gesagt, das war am Anfang ein Projekt gewesen. Und ja. Dann ist der Entscheid gefallen, aus dem machen wir quasi eine eigene Firma.
Nein, es ist nicht eine eigene Firma, sondern wir haben dann die ganze Unternehmensstrategie angepasst. Das ist der Entscheid gewesen. Und wir sind hier noch im Besitz eines amerikanischen Unternehmens gewesen. Das ist auch zusammen mit den Eigentümern entschieden worden. Was dann auch so ein bisschen zum Namenswechsel geführt hat, ist ein Entscheid aus Amerika, der recht überraschend war, dass die Unternehmensgruppe hat global alles angeschaut und gesagt, wo können wir sparen. Und
wie so oft?
Wie so oft. Und da sind wir drunter gefallen. Also es hat geheißen, die Wattenproduktion wird geschlossen in der Schweiz. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, um ein Management-Buyout zu machen. Haben das gemacht. Und weil wir schon eigentlich uns schon auf den Weg gemacht haben, Richtung Kreislaufwirtschaft, und weil wir gewusst haben, Watte ist kein Teil mehr, sondern wir haben nur noch Sohle, haben wir gesagt, wir müssen den Namen ändern, weil Flava ist ein starker Brand, wo die Leute in der Schweiz kennen und sie stellen sich etwas darunter vor, nämlich Wattestäbli, Pflasterli, Medizinprodukte, aber nicht nachhaltige Produkte oder nicht in dem Sinn nachhaltige, biologisch abbaubare Produkte, sondern es ist eigentlich ein Brand, der für etwas anderes steht.
Und wenn du sagst, das Projekt hat schon ein bisschen gestartet, mit was haben wir denn angefangen? Was war denn der erste Schritt gewesen von diesem Projekt?
Also der allererste Schritt war wirklich da gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen Abfall vermeiden.
Ja.
Und das ist wie so ein schleichendes sich entwickeln. Oder? Dann haben wir immer gemerkt, aha, ja, da kommt mehr dazu. Aber der Schlüsselmoment ist für mich wirklich dort, wo wir uns entschieden haben, als Geschäftsleitung mit der Strategie in diese Richtung ändern.
Mhm.
Und ab dann hat es wirklich kein Zurück auch mehr gegeben. Oder? Ein kleiner Schritt nach dem anderen ist entstanden. Es ist auch nicht so, dass irgendwo durch eine Produktidee so aus dem Himmel gefallen ist, sondern alles, was wir gemacht haben, sind so schrittweise Entwicklungen in diese Richtung.
Jetzt ist ja das Thema Schuhsohle noch spannend. Man kommt gar nicht so mit dem Thema in Berührung, außer dass man so immer selber an den Füßen hat. Wenn man zum Beispiel durch die Berge wandert oder Trailrunning macht, fühlt man sich irgendwie frei, verbunden mit der Natur, aber man fühlt sich sicher nicht als Umweltverschmutzer. Aber jetzt habt ihr das, glaube ich, untersucht und herausgefunden, hey, so harmlos ist die Geschichte gar nicht mit dem Plastikabrieb in der Bergwelt, oder?
Ja, das ist richtig. Also, man muss dort ein bisschen ausholen. Wir sind so ein bisschen vom Schaum entwickeln oder von Sohlenentwicklung, wo es mehr um die Innensohle gegangen ist, mehr und mehr auch Richtung Schuhindustrie gekommen und haben uns dann den ganzen Schuh einmal angeschaut und angeschaut, hey, was passiert eigentlich bei dem Schuh. Und das sind zwei Faktoren, wo wirklich nicht ganz schön sind. Der eine ist halt der Schuhabrieb, weil der Abrieb vom Schuh lässt Mikroplastik entstehen. Und den verteilen wir in der ganzen Welt. Und wenn wir natürlich Trailrunning machen oder in der Natur sind, dann ist der in der Natur und der baut sich nicht ab.
Auf was reden wir da? Gibt es irgendwie Grössenordnungen, dass man sich das vorstellen kann?
Ja, das sind etwa 170 Gramm pro Person pro Jahr.
170 Gramm.
Genau. Bei zwei Tafeln Schocke.
Ja, will ich sagen, sind wir wieder bei der Schocke.
Sind wir wieder bei der Schocke, genau.
Okay.
Das ist aber, wenn man es jetzt noch ein bisschen einen anderen Vergleich dazu nimmt, der ein bisschen eindrücklicher ist, der Jungfrau-Marathon haben wir mal so überschlagen, der geht so an die 40 Kilo, die da verteilt wird, an einem Anlass.
Mhm.
Und dort merkt man dann irgendwo durch, okay, das ist ein Problem, das ist ein bisschen grösser. Und wenn wir uns dann noch überlegen, dass sich das über tausende Jahre nicht abbaut und wir erst in kurzer Zeit mit Gummisohlen umeinander laufen, dann wird das Problem immer schlimmer. Und darum müssen wir sie jetzt anpacken und das Ganze lösen. Und der zweite Aspekt ist, wenn man anschaut, wo gehen die Schuhe hin, wenn wir die fertig getragen haben, dann tun wir die ganz verantwortungsbewusst in eine Sammelstelle. Und bei der Sammelstelle geht sehr oft der Weg Richtung Afrika, wo es nochmal weiter getragen wird, was ja eigentlich eine sinnvolle Sache ist. Aber dort ganz am Schluss landet es halt irgendwo auf einem Abfallberg und sind auch nicht biologisch abbaubar. Also haben wir zwei Themen, wo wirklich ein Problem darstellen.
Zoomen wir mal ein bisschen rein in eure Entwicklung. Also was ist denn der innovative Ansatz, den ihr jetzt ganz konkret verfolgt, um diesem Problem Herr werden?
Ja, es ist, also wir haben eigentlich so im einen Projekt, das wir hatten, dort ist es um einen Ski-Innenschuh gegangen, haben wir relativ schnell gemerkt, wir können nicht einfach ein Produkt entwickeln, weil es gibt keine Materialien auf dem Markt, wo der Produkt einfach so entstehen lassen, oder wo man für die Produkte verwenden könnte. Und darum haben wir gesagt, ja gut, wir müssen einen Schritt weiter gehen, wir müssen die Materialien entwickeln. Und so haben wir jetzt eigentlich zwei wichtige Entwicklungen. Das eine ist ein biologisch abbaubarer Schaum und das andere ist ein biologisch abbaubares Material, das man aussensohlen spritzen kann.
Also ihr müsst ein neues Material erfinden, das man nicht irgendwo auf der Welt einfach schon beziehen kann.
Richtig. Das ist, also, es gibt es in dem Sinn nicht. Es gibt Materialien auf der Welt, die entsprechen aber nicht den Spezifikationen, die man braucht für die Anwendung, die wir es einsetzen wollen.
Das sprengt jetzt fast so ein bisschen die Vorstellungskraft. Wie geht man so etwas an, wenn man ein neues Material muss entdecken muss?
Es ist so, dass man aus den bestehenden Materialien, die es auf dem Markt gibt, gewisse Fähigkeiten haben, kann probieren, gewisse Mischungen auch zu machen. Und schauen, ob man neue Spezifikationen bekommt. Da ist sehr viel versuchen, schauen, was kommt raus, wieder versuchen und wieder schauen, was kommt raus. Und das ist ein bisschen das Fiese daran. Es ist nicht so, dass immer alles eine logische Konsequenz hat. Mhm. Also ich sage jetzt etwas, ich habe zwei Materialien und ich mische die halb zusammen und komme eine gewisse Härte über. Dann ist es nicht so, dass wenn ich die Mischung in die eine Richtung verschiebe, dass es härter wird. Und je mehr, dass ich die Richtung verschiebe, immer härter wird, sondern es kann dann auch zumal sein, dass es in eine andere Richtung geht. Und darum ist es so ein bisschen das Suchen von den Nadeln im Heuhaufen.
Da sind wir dann irgendwo im Bereich von der Chemie wahrscheinlich. Und.
Richtig. Von deren verstand ich herzlich wenig. Darum habe ich gute Leute im Team, die sich um das kümmern.
Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, habt ihr denn ein Material schon entdeckt, wo ihr sagt, mit dem lässt sich die Idee umsetzen?
Ja, also wir haben, es sind sogar mehrere, und da sind wir auch wieder so in der Frage, wenn man die ganze Schuhindustrie anschaut, dann haben wir irgendwo einen Trailrunning-Schuh und wir haben einen Hausschuh und alles, was dazwischen ist, hat ganz verschiedene Spezifikationen, die ich brauche. Im Trailrunning brauche ich einen Grip und es ist, auch wenn es nass ist, sollte ich nicht ausschlüpfen etc. Beim Hausschuh sage ich jetzt, ist es nicht gleich wichtig, dass ich einen Berg aufrennen kann.
Und aus was ist das Material? Was muss man sich darunter vorstellen? Also, wo sind ihr da fündig geworden in der Natur?
Also ein Hauptbestandteil, den wir nutzen, kommt von den Leinsamen.
Leinsamen?
Ja.
Und wie muss man sich das vorstellen, das forscht das Team an unterschiedlichsten Ansätzen, testet unterschiedlichste Materialien und dann gibt es eines Tages den Heureka-Moment, wo man sagt, hey, mit Leinsamen sind wir ziemlich nahe bei dem, was wir eigentlich wollen.
Leider gibt es eigentlich fast nie einen Heureka-Moment, sondern es gibt es ist für mich wie so eine richtig harte Wanderung. Mhm. Und es hat zwischen ihnen so richtig steile Anstieg und zwischen ihnen flacht es auch wieder ab. Aber es ist eigentlich, und das ist das, was ich auch immer anschaue, sind wir uns immer noch weiterentwickeln. Also, tun wir uns verbessern? Gehen wir in die richtige Richtung? Das ist eigentlich das Zentrale. Es ist nie so, dass man von so ein bisschen wie ein Lottogewinn hat, sondern es ist wirklich ein hartes Erarbeiten und sich annähern.
Aber wahrscheinlich gleich ein Moment, wo man dann merkt, dass genau das Material, die Leinsamen, taugt für die Idee, oder?
Ja, und dann merkt man auf der anderen Seite, die haben aber auch ein Problem, wo ich vorher nicht hatte. Also das ist eigentlich so eine wichtige Erkenntnis. Oder? Wir haben so einen Schaum entwickelt für einen Innenschuh, sind den mit Salomon getestet auf der Piste, haben gemerkt, wow, der hat super Eigenschaften. Bis ganz ein anderes Problem auftreten ist. Nämlich, wir haben nicht die gleiche Langlebigkeit wie
ein anderes. Müssen wir jede Saison einen neuen Skischuh haben.
Genau. Und dann geht man in das Thema rein und schaut, wie kann ich das verbessern. Dann tut man das verbessern, testet wieder und merkt, jetzt habe ich nochmal ein ganz anderes Problem. Und darum ist Heureka für einen Moment wäre für mich so, ich habe kein Problem mehr.
Ja. Stellt sich denn in dieser Entwicklung früher oder später auch die Frage, ob es genau von diesem Rohstoff irgendwie genug gibt auf der Welt und dass man den sinnvoll kann anbauen und verwenden kann? Weil man redet von der Schuhindustrie, das ist ein grosser Markt, oder?
Auf jeden Fall. Also da ist eine Thematik, wo man immer so ein bisschen mit einem Auge beleuchtet. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch sagen, es gibt gewisse Fragen, die man teilweise auch ein bisschen zurückstellen müssen, einfach unter dem Aspekt, ich weiß gar noch nicht, ob es drin bleibt. Ja. Oder, also es ja. ist, vielleicht wird ja auf dem Weg irgendwann der Teil auch wieder oder der Anteil auch wieder verschwinden. Aber es ist immer ein Blick drauf. Und es ist, das eine ist Verfügbarkeit, das andere ist, wie ist eine Preisentwicklung
von dem Rohstoff.
Von dem Rohstoff. Mhm. Weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Rohstoff habe, der super Spezifikationen hat und dann hat er einen Preis, den niemand will zahlen.
Du hast den Weg als eine lange Wanderung beschrieben. Kannst du ein bisschen sagen, oder dein Gefühl, wo stehen wir denn auf dieser Reise? Gibt es da irgendwo den Peak, wo man sagt, jetzt haben wir es geschafft und ihr seid noch mitten im Aufstieg? Oder wo stehen wir?
Ich würde sagen, wir haben schon einen rechten Anstieg hinter uns. Aber ich sehe den Weg noch nicht völlig klar bis an die Spitze. So würde ich es, glaube ich, ein bisschen umschreiben. Ich sehe aber, wir sind so ein bisschen in einem Wald, wo ich Licht durchschimmern sehe.
Jetzt bist du ja der Chef von dieser Geschichte, oder? Ja. Du führst ein Team von, glaube ich, etwa 15 Leuten, wenn ich es richtig gelesen habe. Und jetzt sagst du aber, ich sehe den Weg auch nicht so klar. Was heisst das für dich als Führungskraft?
Also in erster Linie, was für mich das Entscheidende ist, was haben wir als Vision? Was wollen wir machen? Und dort die Klarheit habe ich. Die zweite Klarheit, die ich habe, ist, wie gehe ich um, wenn ich an ein Hindernis komme. Ich lasse mich von dem nicht abbringen, sondern ich schaue an, welchen Weg können wir neu nehmen. Wenn wir wieder das Beispiel der Wanderung nehmen, wenn ich mitten in einem Hang drin bin und vielleicht jetzt nicht gerade sehe, wo der Weg geht, dann muss ich halt mal schnell in mich kehren. Ich habe aber die felsenfest und tief Überzeugung, ich werde es an Gipfel schaffen. Und wenn ich diese felsenfeste Überzeugung habe, dann wäre ich es auch schaffen, oder? Dann wäre ich auch jedes Hindernis können hinter mir lassen.
Was bist du für ein Typ Chef?
Das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, ich schätze sehr einen kollegialen Umgang. Ich habe aber auch recht einen starken Willen. Und das beißt sich manchmal ein bisschen. Also, ich bin sicher nicht immer ein einfacher. Ich würde sagen, man muss ein bisschen können mit mir.
Du hast jetzt gerade von dem Aufstieg geredet mit dem Wald, wo du aber doch klar siehst, wo die Reise hergehen soll. Jetzt könnte man vermuten, du als willensstarker Chef sagst dann, Team, vertraut mir, ich finde einen Weg. Oder wie stark involvierst du das Team auch in die Definition von dem Weg und die Reise mitentwickeln?
Also Seb ist ganz, ganz entscheidend. Es ist so, dass man die Meinung vom ganzen Team enorm wichtig ist. Also das ist in allen Entscheidungen, die man macht, möchte ich eigentlich wissen, was denkt das Team darüber. Weil ich einfach, ja, ich würde sagen, ich masse mir nicht an, eigentlich alles zu wissen und genug Wissen zu haben, um die Entscheidungen zu treffen. Also brauche ich irgendwo durch ein Team auch dazu. Und gerade wenn es auch um die Entwicklung geht und auch entscheidet, tut man eine Entwicklung weiterführen, das ist mir extrem wichtig, zum Verstehen, was die Faktenlage aus Sicht von denen, die tagtäglich darüber arbeiten und was ist ihr Bauchgefühl dazu, was ich auch immer ganz wichtig finde. Weil wenn jemand, der auch etwas im Entwickeln ist, kein gutes Bauchgefühl hat, dann ist das ein klares Zeichen.
Dann braucht es einen Chef, der auch auf die Signale hört.
Ja, oder wo vielleicht, genau, wo in dem Moment vielleicht auch sagt, hey, es ist auch okay, wenn man da abbrechen und einen ganz neuen Weg startet oder vielleicht 3 Schritte retour gehen.
Was wahrscheinlich in so einem Projekt normal ist, dass man, wenn man revolutionär sein will, sehr, sehr innovativ, dass es auch wahrscheinlich Momente gibt von der Frustration, dass dann ein Pfad nicht weitergeht. Wie gehst du mit so einem Moment persönlich um?
Ich brauche meistens ein bisschen Zeit. Zum einen habe ich eine unglaubliche Ungeduld, wo ich immer mit mir zu kämpfen habe. Ich hätte natürlich immer gerne die fertigen Produkte auf dem Tisch, bevor das Projekt überhaupt angefangen hat. Wenn wir jetzt aber so eine Situation haben, wo ich wirklich das Gefühl habe, hey, das Projekt ist jetzt gerade oder ist, läuft Gefahr, dass man es entbinden muss. Dann ist für mich der wichtigste Punkt, da habe ich ein bisschen mit mir selber gelernt, ich brauche vielleicht 24 Stunden.
Da muss man dich ein bisschen in Ruhe lassen.
Ja, und ich muss auch mir die Ruhe lassen. Also nicht nur andere mit meiner Ruhe, sondern ich muss mir auch die Ruhe lassen, weil es kommt irgendwo dir automatisch wieder Ideen, wie das wir jetzt da angehen könnten, wie wir da mit dem Team auch wieder könnten lösen, wie könnten wir ein Brainstorming machen, etc. Also, ja, da würde ich sagen, da habe ich so ein bisschen gelernt im Unternehmersein, zwischen denen, wenn es aussichtslos ist, ein bisschen warten, dann kommt die Aussicht wieder.
Was ich anspruchsvoll als Führungskraft finde in so einem Moment, ist, dass man manchmal an sich selber den Anspruch hat, wieder eine neue Lösung, wieder einen neuen Weg aufzuzeigen. Und auch du hast vor das Kooperative ja rausgestrichen, oder? Ist ja manchmal noch schwierig, dass man wie auch sagt, hey, ich muss das gar nicht allein lösen, sondern ich muss jetzt halt 24 Stunden mal meinen Frust und ein bisschen Distanz gewinnen, wunderbar. Aber nachher quasi eigentlich nicht den Anspruch an sich selber zu haben, ich muss dem Team morgen den nächsten Weg, die nächste Lösung präsentieren, sondern hey, das könnte auch etwas gemeinsam sein, oder?
Voll. Ich glaube, was ich in diesen 24 Stunden hauptsächlich brauche, ist, um so ein bisschen wieder aufladen und sagen, wieder zurückkehren zum, weißt du, meine Vision, wo will ich hin? Ja, mal, das ist der richtige Weg. Und dann eigentlich wieder mit der tiefen Überzeugung können mit dem Team arbeiten.
Ich würde gerne mit dir noch kurz über das Thema Ehrgeiz reden, weil wenn man über Schuhsohlen, Schuhindustrie redet, dann reden wir eigentlich von einem riesig grossen Weltmarkt, oder? Und wenn man im Bereich von so einem nachhaltigen Produkt wirklich einen Impact haben will, müsste eure Erfindung ja dann eigentlich global zum Standard werden. Oder ist das zu gross gedacht?
Ich würde es ein bisschen so ausdrücken. Es ist nicht unsere Zielsetzung. Oder, also, Zielsetzung im Sinn von, ich will das in 5 bis 10 Jahren erreicht haben oder so. Sondern du hast absolut recht, es sollte zu einem Standard werden. Wie es zu dem Standard kommt, finde ich, da ist irgendwo Türen offen. Oder ich schaue im Moment nicht so weit, dass ich den ganzen Weltmarkt anschaue. Sondern für mich ist im Moment zentral, wir bieten eine Lösung und die Schuhindustrie hat eine Lösung. Und nämlich die wir auf den Markt bringen können. Wenn nachher kommt, da ist irgendwo durch noch offen.
Also wenn man dich jetzt würde fragen, wo das Projekt in 3 Jahren steht, dann zuckst du mit den Schultern, oder?
Nein, es ist, aber ich glaube, in 3 Jahren würde ich sagen, haben wir gute Erfahrungen gemacht mit unseren Materialien und mit unseren biologisch abbaubaren Sohlen. Und bis man richtig grosse Schritte macht, braucht es, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr Zeit. Und darum, es ist im Moment nicht mein Fokus auf irgendwie ein ganz grosses Wachstum.
Du bringst jetzt eine grosse Erfahrung mit so innovativen, sehr innovativen Projekten und Produkten. Was würdest du anderen Startups oder Leute, die wirklich etwas revolutionär anders machen wollen, raten für diesen Weg?
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die ich raten würde. Also das eine ist, dass ich es Entscheidende finde, dass man eine klare Entscheidung trifft, den Weg zu gehen, wo einem selber entspricht. Also wo der eigenen Wert entspricht, wo da ist, wo man eigentlich möchte machen, der Impact, den man möchte haben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, dass man eine hohe Flexibilität behaltet. Weil mein Impact, den ich haben möchte, ist nicht fixiert zum Beispiel auf ein Produkt, sondern der Impact, den ich haben möchte, ist eher genereller Natur. Nämlich, dass ich würde sagen, ich möchte Industrie verändern in Richtung Kreislaufwirtschaft. Wir haben jetzt einen sehr engen Bezug zu der Schuhindustrie und sind drum mit der Schuhindustrie und haben auch verschiedene Produkte angeschaut innerhalb von der Schuhindustrie, wo wir auch wieder KLO haben. Und da haben wir nur können, weil wir die Offenheit behalten haben und gesagt haben, okay, was macht eigentlich am meisten Sinn? Und die Aussensohle und der Schaum sind so die zwei Sachen, wo man sagt, die sind wirklich eine Lösung für die Schuhindustrie. Und da haben wir auch eine Möglichkeit, um einen Beitrag zu leisten.
Du hast am Anfang von unserem Gespräch gesagt, als Kind hast du mal den Traum, den Gedanken gehabt, in der Schokofabrik zu arbeiten. Heute revolutionierst du mit Kolleginnen und Kollegen zusammen die Schuhindustrie. Wenn du einem 20-jährigen Claude Riso einen Tipp für sein Berufsleben könntest mit auf den Weg geben, was würdest du ihm sagen?
Also ich glaube, ich würde ihm sagen, tu das Florwil nicht so früh abbiegen, dann wärst du Schokofabrikant. Aber nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich würde mir nicht viel etwas anderes auf den Weg gehen. Wenn ich als 20-Jähriger oder ich sage ein bisschen später, vielleicht so, wo es ums Studium gegangen ist, gemacht hast, dass ich gesagt habe, ich würde eigentlich dem nachgehen, was mein Herz sagt. Die Richtung gehen, wo mein Herz sagt. Und dem bin ich fast immer treu geblieben. Und immer dann, wenn ich treu geblieben bin, bin ich gut gefahren. Und ich schätze aber alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, und die hat es gebraucht, damit ich auch gewisse Sachen gut machen kann, weil ich glaube, vor 20 Jahren hätte ich es nicht können.
Claude Riso, ich wünsche dir und deinem Team weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, dass er immer wieder einen Weg den Bergauf findet, dass sich immer wieder etwas lichtet. Besten Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
Das war die erste Ausgabe vom Podcast «Changemaker». In der nächsten Folge lernen ihr Sandra Neff kennen. Sie ist Transformationscoach und hat ganz einen speziellen Seminarort im Neckartal entwickelt. Über Inputs zum Podcast freue ich mich immer. Schreibt mir gerne über meine Webseite martinoswald.ch. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag.